Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge Trauerschatten. Heute mit mir dabei ist Anna Romas. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Für die Leute da draußen, die Anna nicht kennen, ich glaube, gerade auf Instagram bist du vor allem bekannt unter deinem Insta-Handle Russisch Raclette. Du beschäftigst dich sehr viel mit dem Thema Essen, Kochen, was wir für persönliche Bezüge zum Thema Essen haben, gerade auch Herkunfts-, Heimatsbezüge. Du hast, ich glaube, schon 2 Kochbücher geschrieben.
Genau, ja.
Genau, du beschäftigst dich einfach sehr viel mit Essen. Ich sehe dich auch immer wieder bei der Zeit, also auch bei dem WDR, wo du auch eben zum Thema Kochen dabei bist, GästInnen einlädst oder eben halt auch Rezepte aus aller Welt nachkochst.
Genau. Mhm. Alles korrekt.
Wenn du dich aber eben nicht mit Kochen und Essen beschäftigst, sondern vielleicht mit einem ganz anderen Thema, möchte ich direkt mit der Frage einsteigen, was hat dich traurig gemacht, Anna?
Ich glaube, also in erster Linie fällt es mir sehr schwer, über Gefühle zu sprechen. Und wir können das ja auch so ein bisschen transparent hier halten. Als du mich gefragt hast, ob ich dabei sein möchte, habe ich ja direkt so gesagt, ich weiß nicht, ob ich die richtige Person dafür bin, für diese Art Podcast. Und dann irgendwie im Verlauf der Zeit bis zur Terminfindung, ne, und bis jetzt bis zur Aufnahme habe ich mir so Gedanken darüber gemacht, was mich generell traurig macht oder wann ich zuletzt so eine große Trauer empfunden habe. Und mir ist direkt so klar geworden, eigentlich nee, deswegen bin ich traurig darüber, vielleicht, dass ich nie gelernt habe, richtig traurig zu sein. Also auch wenn oder gerade weil ich in einer Kultur aufgewachsen bin, in der Trauer ja sowohl so ein großer Teil der Popkultur oder Literatur und auch Kunst irgendwie war und immer noch ist teilweise, aber irgendwie so realgesellschaftlich nie richtig zugelassen wurde. Und jetzt so runtergebrochen auf die Rolle der Frau vor allem, glaube ich, also die Gesellschaft, wo ich herkomme, wurde so komplett von Frauen getragen. Ja, Frauen hatten mehrere Jobs. Die waren so die Grundpfeiler dieser Gesellschaft. Es gab einfach keine Zeit, dafür traurig zu sein, weil man irgendwie die ganze Zeit daran gearbeitet hat, zu überleben und leben zu können. Und mittlerweile weiß ich natürlich auch, dass ich traurig sein kann, so ein bisschen, aber das äußert sich bei mir, würde ich sagen, eher so, als Wut. Ich bin sehr oft und sehr gerne wütend. Irgendwie in meiner Bio steht auch so super plakativ bei Instagram, rant and cook. Ich rante super gerne über Sachen. Mittlerweile habe ich aber natürlich auch gelernt, dass Wut ja so eine Sekundäremotion ist, ne? Also, dass es ja irgendwo herkommen muss. Und ich denke, bei mir wird es wahrscheinlich daher kommen, dass ich nie so richtig gelernt habe, mit Trauer oder Weltschmerz oder so umzugehen.
Was man natürlich wie immer in so einem Audio-Podcast nie mitsehen kann, ist, wenn die Gesprächsperson, die andere, die zuhört, dann auch so nickt, erstmal so reaktiv, aber auch so zustimmt, weil das sehr viel so mit mir resoniert. Magst du kurz noch erläutern, von welcher Herkunft du sprichst, also wo du aufgewachsen bist oder wo deine Bezüge sind, wo eben so ein gesellschaftliches Aufwachsen stattfindet?
Ich komme aus Kasachstan, also ich komme aus einer postsowjetischen Land und einer postsowjetisch aufgebauten Struktur, Gesellschaftsstruktur. Ich bin 1989 auf die Welt gekommen und in meinen ersten Lebensjahren ist gerade mal die Sowjetunion zerbrochen. Ne? Das heißt, so alle Auswirkungen davon auf die Gesellschaft und natürlich auch die wirtschaftlichen Aspekte, die dann auch noch eine größere Auswirkung auf die Gesellschaft hatten, habe ich so mitgenommen. Und ich habe natürlich den weiteren Verlauf in dem Ort nicht mitbekommen, weil ich ja dann mit 11 nach Deutschland ausgewandert bin. Und deswegen sitzt es, glaube ich, auch noch so in mir fest. Ich kriege aber natürlich mittlerweile durch das WWW mit, dass es natürlich auch da Entwicklungen gibt. Und ne, aus dieser ja, Traumaverarbeitung, würde ich jetzt sagen, ist ja so eine ganze Unterkategorie von Meme-Kultur entstanden. So, mit so gaslightenden Eltern und irgendwie, ne, irgendwie so, dass sowas wie traumatische oder so posttraumatische Belastungsstörung gar nicht gibt, so nach dem Motto. Und alles irgendwie ja in so einer Somatisierung von psychischen Problemen irgendwie bewältigt wird und man immer irgendwie auf Kur fährt und so, das war oder ist auch irgendwie so das Status quo, aus dem ich komme. Und also Teil von der Zeit damals waren auch so Sätze wie, also es kommt jetzt, bei den deutschen Zuhörenden kommt es wahrscheinlich super schlimm an, aber wirklich, ich bin damit aufgewachsen, dass gesagt wurde so, wenn er dich nicht schlägt, liebt er dich nicht. Oder wenn man dann traurig war, dann fielen oft so Sachen wie, ja, du kriegst gleich schon noch was zum Traurigsein. So Trauer wurde als so nichtig abgestempelt schnell. Sobald, also solange es nicht um so riesige, monumentale Trauersachen ging. Ja, also so alles, was kein Weltuntergang ist, mittelbar, ist nicht schlimm, es geht weiter. So.
Ja, diese Sätze und ähnliche kannte ich auch. Also ich bin ja in Polen geboren, da aber auch nicht so lange aufgewachsen, aber trotzdem mit der Familie und dem Bezug. War Trauer auch nie so ein Thema in der Familie? Also, weil dann auch immer so die Frage, was gibt es denn für einen Grund, traurig zu sein? Also auch wieder diese, was gibt es da überhaupt, was wäre denn so schlimm im eigenen Leben, dass man traurig sein könnte, eben außer solche monumentalen Themen wie wahrscheinlich dann halt eben Todesfall oder solche Sachen. Und das ist dann natürlich, glaube ich, ja eine sehr schwierige Grundvoraussetzung. Wie lernt man Trauer, wenn man in der Umgebung, in der Familie, in der Gesellschaft aufwächst, wo es kulturell auftaucht, in Musik und sonst wo, aber familiär ist es so wie so ein Gespenst, was irgendwie vielleicht da ist, aber dann darüber wird nicht gesprochen und man weiß vielleicht auch gar nicht so, die richtigen Fragen zu stellen. Oder also in meiner Familie habe ich mir das auch so sehr schwierig vorgestellt, so darüber zu sprechen, so hey, ich bin traurig, wie man dann überhaupt ernst genommen wird. Weil dann eben solche Sprüche waren, so ja, ich gebe dir gleich einen Grund, traurig zu sein oder auch so ein Spruch so, wenn du traurig bist, dann hast du nichts zu tun, wo dann auch immer wieder impliziert wurde, so es gäbe ja keine Zeit zu trauern, weil man ja an irgendwas arbeitet oder irgendwas tun muss und geschäftig sein muss. Und das vielleicht auch in so einem, ja, so einem sozialistischen Glauben. Aber ich glaube, bei mir, vielleicht war es bei dir anders, bei mir war es sehr häufig so, dass man, wenn man Zeit hätte zu trauern, dass man dann nichts für die Familie tut und ein undankbares Familienmitglied ist.
Ja. Ja, es gibt auch sowas, so. Ja, nicht, also nicht so ein Sprichwort, aber es ist so nach dem Motto, sowas wie Erfolg bringt Verantwortung mit. Also wenn du noch jung bist, ist es ja schon ein Erfolg und du musst dann ja quasi so den Rest der Familie mitversorgen irgendwann oder du wirst auf jeden Fall dafür verantwortlich sein, früher oder später die mitzuversorgen. Das ist in meinem Kopf aber total gegensätzlich zu der Ideologie, in der ich aufgewachsen bin. Also das widerspricht in meinem Kopf ideologisch ja komplett dieser sozialistischen Fahrtrichtung, ne? Weil das ist für mich total kapitalistisch geprägt jetzt, ne? Wenn wir jetzt von diesem modernen Status sprechen. Aber auch generell widerspricht das in meinem Kopf der Sprache, mit der ich aufgewachsen bin. Also ich kenne auf Russisch, weiß ich nicht, mindestens 6 Wörter für Trauer, die gibt's im Deutschen gar nicht. Und die sind so, ich weiß nicht, wie es im Polnischen ist, aber die sind dann auch so sortiert nach Stärke, so nach Dauer und auch so irgendwie Zuschreibung dafür, wofür die sind. Also es ist dann nicht einfach so Melancholie, das gibt es natürlich auch, aber es gibt dann so, ne, es gibt ja wie so mit Angst und Furcht, das gibt es da so für verschiedene Trauerarten quasi. Und ich habe auch mal Forschung dazu gelesen, witzigerweise, dazu, dass russischsprachige Menschen so einen höheren Reiz empfinden für negative Sachen. Und auch dadurch halt eine stärkere Neigung entwickeln zum Grübeln und so weiter. Und ich finde, also das ist ja so total, läuft gegensätzlich dazu, wie es nach vorne getragen wird, mit Trauer umzugehen. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie mich immer noch dazu bringt, nicht so richtig damit umgehen zu können. Oder diese ja so anerzogene Verantwortung oder dieses Verantwortungsgefühl oder diese ja vielleicht romantische Vorstellung davon, dass nur so KünstlerInnen, PoetInnen und auch so Kulturschaffende sich Zeit nehmen können, sich damit zu beschäftigen und auch so ja so ein Epos darüber irgendwie aufsetzen können, dass man ja auch einfach Weltschmerz empfinden kann oder irgendwie Verlust über Liebe empfinden kann und so. Und nicht irgendwie so alles durchpragmatisiert im Leben.
Eigentlich wollte ich erstmal nochmal so zu dieser Wut kurz einhergehen, weil mir das noch eingefallen ist, dass du das noch angesprochen hattest, was ich auch so bezeichnend finde, dass man nicht darüber häufiger spricht, wie mehrere Gefühle übereinander lappen können und dass man das manchmal vielleicht gar nicht weiß, wenn man dann wütend ist, so okay, vielleicht ist man doch einfach nur traurig und man kann eher einfacher wütend sein als traurig sein. Und da habe ich jetzt auch keine Dutzenden wissenschaftlichen Abhandlungen dazu gelesen, aber wir assoziieren ja häufig ja auch Wut eher mit was Aktivem, Aktiverem, mit was Schaffenderem, mit was Lautem, mit was Durchdringenderen, obwohl genau. Und das können auch alles Aspekte sein, die vielleicht natürlich dann auch eine andere Zugänglichkeit ermöglichen zu Wut als zu Trauer. Und wir vielleicht auch so Vorurteile gegenüber, wie Wut zu sein hat und was Wut darf und nicht darf und wie Wut nach außen hin oder im Inneren getragen wird, im Gegensatz zur Trauer. Und dass eben halt auch, wie du gerade gesagt hast, dass da vielleicht auch eine geschlechtliche Assoziation ist oder eine Verschiebung, wem halt bestimmte Emotionen anerkannt werden. Und natürlich halt auch, welche Emotionen gesellschaftlich nach außen hin getragen werden und von wem. Also auch wieder dieses Künstlerische. Und es ja dann auch so bezeichnend ist, dass es in bestimmten Sprachen, wie eben dem Russischen, im Polnischen, auch in anderen Sprachen, es ja dann doch für einen Emotionszustand selbst in den Variationen so viele Wörter gibt, die in der Essenz alle das Ähnliche meinen, aber dann doch sehr unterschiedlich sein können. Und im Deutschen ist es dann Trauer. Also jetzt so plakativ, natürlich kann man wahrscheinlich, wenn man irgendwie durch den Duden geht oder irgendwie so ein Thesaurus, findet man bestimmt irgendwelche Begriffe, die aber kaum jemand noch benutzt, weil sie halt nicht mehr der Allgemeinsprache, der Umgangssprache irgendwie gehören. Vielleicht eben LyrikerInnen finden dann nur noch solche Begriffe. Ich frage mich auch manchmal, ob es dann so eine schwierige Zugänglichkeit ist, gerade wenn wir uns jetzt beide im deutschsprachigen Raum bewegen, weil Deutsch nicht unsere erste Sprache ist und es dadurch vielleicht auch eine andere Zugänglichkeit ist. Da erinnere ich mich auch daran, an das Buch von Kübra Gümüşay, Sprache und Sein, wo sie halt auch darüber gesprochen hat, wie sie sich fühlt, wenn sie Englisch spricht und wenn sie Deutsch spricht und wie es anders ist dann im Türkischen und so weiter. Und dass man je nach Sprache sich auch in einem anderen Charakter von sich selbst wiederbefindet. So als hätte man mehrere Versionen von sich selbst drinne und sagt so, ja, okay, im Polnischen bin ich vielleicht dann nicht so mutig, weil ich halt hauptsächlich Polnisch mit meinen Eltern spreche und mein Vokabular ein ganz anderes ist, als wenn ich jetzt im Englischen akademischer rüberkommen kann und politische Begriffe einfach so aus mir raussprudeln können und ich dadurch ein ganz anderer Mensch sein kann. Und vielleicht hilft es oder hemmt es ja auch unseren Zugang zu Trauer in welchen Sprachen wir uns bewegen.
Ja, ich finde das witzig, als du das eben erwähnt hast, dass es wahrscheinlich mit der Fremdsprachlichkeit zusammenhängen kann, hatte ich so ein Heureka. Also mir hilft es allein, Sachen zu verschriftlichen. Also das ist witzig, ich rede wirklich nicht gerne über Gefühle, aber ich schreibe ständig über Gefühle in Verbindung mit Essen oder halt, ne, Essen ist so Transfermittel für Gefühle, für so, Sehnsuchtsmomente, Erinnerungen, ne? Das ist ja alles auch nicht irgendwie befreit von Gefühlen oder Trauer oder, ne, Freude auch. Und du bist ja auch Autorin und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde, wenn ich tippe oder schreibe, dann spaltet sich so ein Teil von mir ab. Und dann muss es ja nicht mal eine andere Sprache sein. Aber ja, es kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass wenn wir noch von einer Fremdsprache, also wenn wir das noch dazu nehmen, dass es noch ein größerer Aspekt ist.
Ich finde den Schreibprozess zumindest bei mir so bezeichnend, weil meistens fühlt es sich so an, als hätte ich Wörter fast so wie eine Buchstabensuppe, die sich so in so einem riesigen Meer befinden. Und wenn ich dann halt schreibe und gerade halt auch lyrisch, dass es dann halt wie so jedes Mal so ein Tauchvorgang ist, weil diese Wörter so schwer sind, dass ich sie nicht mit einer Angel oder mit so einem Netz hervorholen soll, sondern ich muss jedes Mal rein, so körperlich rein in diese Wörter, um sie dann zu kriegen. Und dass dieser Prozess von in meinem Kopf zum Verschriftlichen oder in meinem Kopf zum Mündlichen einfach so ein Akt sein kann, je nachdem, um was es jetzt geht. Wir reden jetzt nicht irgendwie über einen Einkaufszettel oder ich schreibe eine E-Mail irgendwie. Das sind natürlich andere Formate, aber ne, also wirklich, wenn das emotionale Schreiben da ist, da gebe ich dir, glaube ich, recht, dass es halt schon was anderes sein kann. Gerade muss ich auch daran denken, ich habe vor kurzem so ein neues Schreibprojekt eröffnet, Liebesbriefe vom Mond. Weil irgendwie hatte ich auf einmal so große Lust, Liebesbriefe zu schreiben. So ein bisschen kitschig, bisschen so wirklich triefend voller Liebe und weil so ein bisschen so auch so an Minnesang orientiert, aber an queer, weil ich dachte so, boah, irgendwie will ich sowas haben. So und so ein bestimmter Bezüge können dann natürlich halt auch so ein Motivator sein. Und gerade halt auch, also logischerweise mit deiner Arbeit das Thema Essen auf den Tisch gebracht hast, wenn wir bei diesen Metaphern sind, als Transfermittel von Gefühlen, da habe ich gerade gedacht, was ist ein Gericht, was dich traurig macht?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, sowas gibt es, beziehungsweise ist mir noch nie untergekommen. Was viele Gerichte in mir wecken, ist eher so eine Art Sehnsucht, was ja auch nicht ohne Trauer auskommt, ne? So eine Sehnsucht nach so einer wahrscheinlich auch sehr idealisierten und kindlichen Vorstellung nach früher und nach so diesem selbstversorgenden Dorfleben früher, so, was ich ja nie so werde haben können. Ich glaube, das ist eher das. Und das aber auch nicht beschränkt auf ein Gericht, sondern super, super viele, die dann so, ja, so einen super kurzen Link irgendwie aufmachen im Kopf, so zu der Vergangenheit, als man noch so unbeschwert als Kind so geil im Sommer verbrannte Kartoffel ist das. Ich rede ganz oft darüber, aber ich vergesse das auch ständig. Aber jetzt, als ich das erzählen wollte, tatsächlich, ich habe es früher geliebt, als irgendwie die Kartoffelernte anstand, weil wir dann früher dann die Kartoffeln geerntet haben und das Grün für ein paar Tage auf dem Feld haben trocknen lassen, das dann eingesammelt und in so einem großen Feuer verbrannt und die Kartoffeln vom letzten Jahr in die Glut geschmissen. Und wenn wir dann die Erde so aufbereitet haben, lag die über Stunden in der Glut. Und dann war das einfach so eine schwarze, verkohlte Kartoffel, wie so ein Brikett, was man einfach aufreißen konnte und einfach mit Salz und Butter manchmal einfach so auf dem Feld gegessen hat. Und immer wenn ich so so eine verkohlte Kartoffel irgendwo sehe, bin ich so, oh mein Gott, ich bin wieder auf dem Feld und sechs oder so.
Ja, spannend. Aber auch wie diese Assoziation dann bei dir gekommen ist. Bei mir war es irgendwie so, als ich diese Frage gestellt hatte, hatte ich schon irgendwie so angefangen, so Kategorien zu haben. Ich glaube, so ein Gericht, was mich, glaube ich, traurig macht oder traurig machen würde, das wäre, im Polnischen nennt man das Rosso. Das ist einfach so eine klare Hühnersuppe mit Nudeln. Dann hat man meistens auch noch so Stücke von in der Suppe gekochtem Fleisch da drinne mit Petersilie. Und das Highlight war auch immer so eine Karotte, die dann in der Suppe auch stundenlang mitgekocht hat und die dann so weich war, dass man sie so mit dem Löffelchen so ganz leicht so zerteilen konnte. Und das erinnert mich an meine Oma, weil wir das auch zu jeder Jahreszeit gegessen haben. Auch in der brütesten Hitze im Sommer gab es dann auch diese Suppe. Und dadurch, dass ich keinen Kontakt mehr zu meiner Familie habe, durch meine Queerness, ist es so, das assoziiere ich mit Traurigkeit. Und diese Suppe habe ich auch nach dem Kontaktabbruch mit meiner Familie auch nie wieder gegessen. Würde ich auch jetzt, also jetzt müsste ich tatsächlich eher nach so einer veganen Variante schauen. Aber das ist sowas, wo ich denken würde, so, oh, das würde mich traurig machen. Aber dann wiederum etwas, was mich fröhlich stimmen würde, das gibt's im Polnischen unter dem Namen Zapiekanki. Das sind einfach nur so, ja, ne? Das sind eigentlich wie so ein Baguette, so ein Weißbrot.
Bistro-Baguette.
Ja, so ein Bistro-Baguette. gar nicht so fancy, dann meistens halt irgendwie kann mit Gemüse sein, kann aber auch einfach nur mit ultra viel Käse und dann so ein Ketchup drauf sein. Also es ist wirklich ultra easy, jetzt kein High-End Fashion-Food. Gibt's dann irgendwie, weiß ich nicht, mein Liebling war immer mit Pilzen und dann mit so einer Curry-Ketchup-Soße drauf. Ultra heiß, man hat sich meistens immer beim ersten Bissen verbrannt, aber das war so geil, wir dürften in die Innenstadt und es gab was, weil meine Großmutter auch immer sagte so, wir essen nicht auswärts. Also es gab ja dann damals noch zu den 90ern, gab es auch gar nicht so viel Fastfood-Ketten und sowas. Das Einzige, was so kam, war so McDonald's und Burger King und so und das war halt und Pizza Hut und das war aber ultra teuer. Und meine Oma war dann auch meistens so, ja, Burger, ja, haben wir zu Hause. Wir haben Burger King zu Hause oder wir haben McDonald's zu Hause und dann waren es halt eher so Frikadellen. Und dann mit Pommes waren das dann halt so richtig klobige Pommes, so selber geschnitten, jetzt nicht so diese richtig dünnen. Aber ja, das sind so Sachen, wo ich sagen würde, das eine assoziiere ich mit Trauer und das andere mit so Freude. Und das finde ich irgendwie so spannend auch, weil du ja selber gesagt hast, dass Essen ja so ein Transfermittel sein kann. Und gerade halt auch so mit dem Thema Sehnsucht. Und wenn es ja Menschen von uns, und das sind ja so viele in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, dass es uns gibt und wir ja nicht einfach so in diese Heimat zurück können und wir auch nicht in die Heimat zurückkommen können von dem Augenblick, wo wir es verlassen haben. Weil das ist ja, glaube ich, auch dieser Aspekt, zumindest sehe ich das so mit dieser Idealisierung, dass wir nicht in das jetzige Land zurückkehren möchten, in welcher Konstellation es noch existiert, sondern dass wir in die Vergangenheit zurück möchten, eben in dieses Unbeschwerte. Und ich finde es erstaunlich und irgendwie auch bewundernd oder bewunderungswert, was Essen in uns auslösen kann, in einer bestimmten Art und Weise, wie bestimmte Zutaten auf einen wirken können.
Ich glaube, beziehungsweise, ja, also eine andere Erklärung habe ich dafür nicht, aber Essen ist ja so einfach, ja, omnifaktorisch, sage ich jetzt mal. Ja, weil du hast direkt einen Geruch, was ja eh schon super viele Erinnerungen trägt. Du hast einen Geschmack. Du hast ja einen optischen Reiz. Und oft ist es ja so, dass Menschen so das gleiche Essen von jemand anders nicht akzeptieren, einfach nur, weil es dann auch anders aussieht, ne? Allein. Oder sich irgendwie Sachen verwehren, auch wenn da so ein Kraut anders drin ist. Weil das ja so krasse Identitätsmarker sind. Und ich glaube auch deswegen ganz fest daran, dass es damit so fix geht, weil es ja wirklich so alles sind, so alle Senses, Sinne auf einmal bedient und so, dann hat man nicht nur so eine Erinnerung wie von einem Geruch oder nur von einem irgendwie, weiß ich nicht, einem Sound, sondern so triple, quadruple Erinnerungsreize, die direkt im Kopf alles verbinden und dann nicht nur eine irgendwie Situation, die mit einem Geruch zusammenhängt, aufploppen im Hirn, sondern direkte Gefühle, Verbindungen, also Lebensabschnitte, würde ich fast schon sagen. Ne, nicht nur irgendwie so, ich war in der Stadt und da gab es das, sondern das war früher mein Leben. Meine Oma hat das gemacht, wie du gesagt hast, ne, ob es die Suppe ist oder das ist, also ob man dann auch mit einem Abschnitt abgeschlossen hat oder das so kurz wiederholen möchte. Ne? Und für viele Menschen ist es ja, also für mich wäre das jetzt wieder möglich, zum Beispiel zurückzureisen, auch wenn es nicht mehr das wäre, wo ich herkomme, ne? Wie du auch schon richtig gesagt hast. Aber für viele Menschen ist es ja nicht einfach so möglich. Ne? Monetär nicht, wenn da irgendwie super viele Flugstunden dazwischen liegen oder eine wie auch immer geartete politische Situation, die es nicht zulässt. Und ich glaube, das ist so die simpelste Form, die sich jede Person selber herstellen kann, um sich so wie so ein taktisches Weinen manchmal macht man so einen taktischen Snack, um kurz mal wieder sich fühlen zu können.
Da hast du mir direkt so diese Frage vorweggenommen, ob Essen dafür genutzt werden kann, ja im Grunde einen Zugang zu sich selbst zu finden. Und dann halt in Form von so einem taktischen Weinen. Weil gerade, du hast es auch so gut formuliert, gerade unter der Tatsache, dass Essen ja sowas Identitätsstiftendes haben kann, weil natürlich halt wir Gerichte haben, die jetzt natürlich nicht immer jetzt nur in einem Land herkommen, weil natürlich es ist genauso wie Pierogi gibt es überall, heißen dann natürlich anders, aber alle kennen irgendwie Teigtaschen. Da gab es ja auch von Hengame Yogobifara vor Ewigkeiten auch so ein, ich glaube, das war bei der Taz so ein Artikel zu diesem so zu diesem fiktiven Restaurant, was alle möglichen Arten von Teigtaschen hätte, von Empanadas zu Pierogi zu was es da alles gibt. Und das ist, weil es ja in so vielen Küchen, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, dass es in so vielen Küchen irgendwas gibt, was in Teig ummantelt wird. Und dann wird es in irgendeiner Art und Weise gegessen, sei es in der Suppe, sei es dann übergossen mit Soße, mit Käse, mit was auch immer.
Gebacken, frittiert, alle Arten.
Und da könnte man ja unzählige von diesen Teigtaschenvariationen ja irgendwie auflisten. Und selbst in dieser ganzen Variation gibt es natürlich halt, wie du auch gerade sagtest, so, es muss auf eine ganz bestimmte Art und Weise zubereitet werden. Und ich kenne das auch von mir, dass es so unbefriedigend sein kann, wenn man Gerichte zubereitet, nicht mit den Produkten, die man von damals kennt. Und manchmal hat man das Glück, also in Köln gibt es auch einige polnische Supermärkte oder halt Supermärkte, die auch polnische Produkte führen. Sei es jetzt ganz spezifisch so, ich wüsste nicht, und das ist ultra nischig, ich wüsste nicht, wie ich einen polnischen Käsekuchen machen könnte, ohne halt polnischen Twaróg. Also den gibt es mittlerweile auch so sehr ähnlich in Lidl unter einer anderen Marke. Aber halt mit, wenn ich das nicht hätte, diese so Variation und das, sondern halt nur mit den Produkten, die es halt in herkömmlichen deutschen Supermärkten gibt, das wird halt nicht so schmecken wie da. Also weil es diese Produkte einfach so in der Art und Weise nicht gibt. Und natürlich hängt das auch damit zusammen, wie Produkte halt für bestimmte Zielgruppen und für bestimmte Zielländer produziert werden. Aber auch wie viel Energie und Zeit man da aufwenden kann oder möchte, wenn eben die Möglichkeiten nicht so einfach sind, dass man einfach so ins Nachbarland rüberfahren könnte, rüberreisen könnte, dass dieses taktische Weinen für Menschen mit einer Migrationsgeschichte notwendig ist, um sich, glaube ich, irgendwie wiederzufinden in einem Land, wo ihnen vielleicht auch regelmäßig gezeigt wird, so, ja, wer bist du eigentlich und gehörst du zu uns? Ist vielleicht aber so ein sehr großer Gedanke jetzt.
Ich musste gerade auch noch dabei daran denken, dass es auch, also abseits von diesem taktischen Snack und taktischen Wein, wenn wir das irgendwie gleichstellen, auch ein krasses Zeichen von, ja, oder so eine Strategie sein kann, wie man so resilient wird in einer Umgebung, die irgendwie gar nicht dafür ausgelegt ist, dass du deine Kultur darin leben kannst. Und weil so am Beispiel irgendwie der Communities, mit denen ich aufgewachsen bin, da gab es auch eine sehr große uigurische Community oder eine sehr große koreanische Community, die natürlich nicht diese Produktpalette hatte, die sie dann in den jeweiligen Heimatländern zur Verfügung hatten. Und dann haben die angefangen, zum Beispiel diesen berühmten koreanischen Salat, also Morkovcha, zu machen. Also das heißt so viel wie, also Morkov heißt Karotte und Cha wie halt von Kimchi. Das war dann halt deren Ersatz für Kimchi. Oder ne, dass irgendwie bestimmte Nudelarten dann anders gekocht wurden. Und das sieht man ja hier genauso. Also, weiß nicht, wir müssen auch nicht mal so weit gehen, ne? Aber dass zum Beispiel die GastarbeiterInnen aus Italien hier halt nicht die Verfügbarkeit von Parmesan hatten am Anfang. Und dann natürlich angefangen haben, sowas wie Carbonara oder so mit Sahne zu kochen, was die Menschen ja heute vor allem auch so, die deutschen Menschen, so als super schlechtes Zeichen für ein italienisches Restaurant sehen, was ich halt von meiner Warte aus überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil wir haben ja auch zum Beispiel einen separaten Zweig der italoamerikanischen Küche. Warum kann es nicht die Italo-Alman-Küche geben? Ne? Weil das ist ja im Grunde nichts anderes gewesen. Da gibt es auch viele andere Beispiele, auch aus anderen migrantischen Communities. Ne? Und ich finde es krass, dass man irgendwie abseits der Strategien, die man hier entwickeln muss, um zu überleben, ne, in dieser neuen Gesellschaft und vor allem mittlerweile auch neu durchmischten Gesellschaft, ne, weil die Leute, die kommen, kommen ja nicht in irgendwie eine Einheitsgesellschaft, sondern in eine bereits migrantische Gesellschaft, dass man auch noch da so aktiv Strategien entwickeln muss, um so die Esskultur zu bewahren und wie das Communities auch immer schaffen. Ich finde es so beeindruckend, weil ich glaube, dass es, also für mich ist es schon so, meine Mutter macht es ja auch ständig und das geht für mich schon so an Tüftel dran. Natürlich ist es so Try and Error, aber wie sich Leute dahinter klemmen und versuchen und versuchen und irgendwie so rauszufinden, womit man Sachen hier herstellen kann, die genauso schmecken wie früher. Mittlerweile ist es natürlich einfacher, ne, durch irgendwie unser, weltweites Importsystem, was wir irgendwie hier im Westen haben. Da kriegt man wahrscheinlich, ist natürlich auch eine Geldfrage, aber da kriegt man so viel, dass man das auch halbwegs so herstellen kann, alles wie man möchte. Aber es ist schon, also es hat ja eine lange Zeit gedauert.
Das ist krass, wie du das formuliert hast mit dieser Strategie als Resilienz, eben in einer Gesellschaft oder in Gesellschaften aufzuwachsen, die dir eigentlich nicht die Grundlage geben, so zu leben oder dich so zu ernähren, wie du das eigentlich möchtest. Was man ja auch irgendwie provokativ sagen könnte, so okay, das ist aber vielleicht auch ein Menschenrecht, so essen und so leben zu wollen, wie man das selbst möchte und halt auch eben mit den Möglichkeiten und mit den Ressourcen. Und du hast da so viele Beispiele genannt von verschiedenen Möglichkeiten, sei es jetzt eben so ein Salat, der an Kimchi erinnern soll oder eben halt auch so mit der Carbonara, was glaube ich auch einfach so viele Leute nicht verstehen, weil sie halt eben den historischen Aspekt nicht in Relation setzen und sagen so, hey, aber das gab's hier nicht. Und das ist ja trotzdem so eine, jetzt in dem Fall, weiß ich nicht, ob mich jetzt im Leute Internet dafür geißeln würden, dass eine Carbonara mit Sahne dann ja doch eine Daseinsberechtigung hat. ich esse keine Carbonara, deshalb weiß ich das nicht, was das für einen krassen Unterschied das macht. Aber ne, auch in diesem historischen Kontext macht es ja dann absolut Sinn, dann zu sagen, so, ja, das gehört zu diesen Menschen. Und das ist ja auch genauso ein historisches Kulturgut wie ZeitzeugInnenberichte, wie alles andere, was sozusagen in dieser Zeit entstanden ist und was ja so ein Erinnerungsmoment ist, so hey, es hat diese Leute hier gegeben, die dazu gekommen sind, diese Rezepte zu entwickeln. Und dass das halt ja auch so Zeitstempel sind, so kulinarische, wenn man das jetzt so umfassen möchte. Und dass sich das schon, wenn wir jetzt so bei solchen großen Worten bleiben, ja auch schon so eine Art von Widerstand ist, sich eben halt zu zeigen und zu sagen, so nein, wir wollen das gleiche Essen oder so gut, so ganz nah wie möglich an das gleiche Essen von damals zurückkommen oder von nicht mal damals historisch gesehen, sondern aus unseren Ländern, aus den Ländern, wo wir geboren wurden, wo unsere Familie herkommt, weil wir möchten etwas davon mitnehmen und wir möchten was hier haben. Das gleiche wie so, wenn andere Menschen sich Bilder aus der Heimat aufhängen oder bestimmte Teppiche, die nach Mustern geknüpft, gewebt worden sind, die aus diesen Ländern kommen, das ist natürlich dann halt so ein, ich glaube nochmal so ein anderer Akt ist, weil es ja wie so ein aktives Zurückholen ist. Weil ein Rezept und das Kochen ist ja nochmal was ganz Aktives, bei dem man sich bewusst damit auseinandersetzt, als wenn man jetzt nur einen Teppich auf dem Boden hat und sich den anschaut. Aber auch gerade diese Prozesse, die du erwähnt hattest, die sind ja so schnell, dass wir ja gar nicht so bewusst danach handeln können. Also der Geruch, der Geschmack, das Aussehen, das sind ja alles so nervliche Reaktionen, die in Millisekunden passieren.
Ja.
Und dann weißt du ja, wenn du in irgendwas reinbeißt oder wenn du irgendwas riechst, dann weißt du so, das ist es oder das ist es nicht. Und ich finde es krass, gerade halt so in dem Aspekt, wo wir anfangs am Gespräch waren, von wegen so, ich weiß gar nicht, was ich so wirklich richtig traurig war, so jetzt in einem verbalen Gespräch, aber wir dennoch oder du dich dennoch in so vielen Ebenen bewegst, wo es ja dann doch sehr, sehr viel um Gefühle geht.
Ja, aber es sind ja nicht meine.
Das ist natürlich so eine Sache. Aber dann ist halt auch so die Frage, die sich mir stellt, können es dann so komplett, also ich kann es möglich sein, dass du dann so komplett emotionsfrei da dich in diesen Rezepten bewegst?
Nein, natürlich nicht. Nee. Aber ich glaube, zumindest so bei meiner Arbeit, also es ist ja relativ oberflächlich, würde ich jetzt mal sagen. Es sind so Sachen, mit denen die meisten Leute so resonieren könnten, ne? Vor allem aus so migrantischen Communities, weil, wie du auch schon eingeordnet hast, wir alle haben so ein Bild von etwas, wohin wir nie wieder zurück werden gehen können. Ne? Wir alle vermissen irgendwas. Vor allem, also ne, dann gibt es dann auch noch die Komponente der ersten, zweiten Generation, ne, die wahrscheinlich auch noch mehrere unterschiedliche irgendwie Migrationsgeschichten in der Familie haben. Das ist so bei meinem Kind zum Beispiel. Und das sind dann Generationen, die ein Verlangen in sich nach etwas haben, was die noch nie gesehen haben. Ne? Oder nur durch Essen, nur durch Erzählungen, nur durch Bilder kennen. Und das sind halt Sachen, und ich suche da gerne verbindende Elemente, weil ich halt finde, dass wir seit Corona vor allem irgendwie so ein bisschen verlernt haben, geil zu diskutieren oder geil uns ertragen zu können. Und ich bin die erste Person, die irgendwie irgendwen wohin draggt und mit Kacke um sich wirft, wenn das eine Person verdient hat. Aber es geht da halt um so einen Grundtenor von, wir müssten irgendwie mehr Gemeinsamkeiten finden langsam. Sonst wird's uns ganz schnell ganz kacke gehen. Vor allem in dieser ja migrantisch geprägten Gesellschaftsschicht, die ja wirklich nicht allzu klein ist, aber auch innermigrantisch sehr viele Diskussionen untereinander hat. Ich denke aber, dass so sehr simpel und wirklich oberflächlich runtergebrochen ist Essen und auch so, ne, diese Resonanz damit, das, worauf wir uns alle einigen können, egal welches Land es ist, egal, weiß ich nicht, was es am Ende ist, ob es fleischlos ist oder nicht. Und worauf wir uns immer einigen können, ist, dass wir unser Essen bewahren müssen. Und zwar bis zu dem Status, dass Leuten gedroht wird. Also je nachdem, wenn die sagen, weiß ich nicht, das und das gehört uns. Ich finde aber, da ändert sich gerade viel. Und ich finde auch, dass so, ja, innermigrantisch marginalisierte Communities sich Sachen reclaimen, ne, wie wir auch so aktivistische Communities Wut reclaimen, ne, passiert es auch auf der Gastro-Ebene, dass zum Beispiel vietnamesische Menschen auch vietnamesisch kochen und nicht irgendwie wie früher sehr oft japanisch oder chinesisch, ne, dass sehr viele georgische Restaurants kommen, ne, dass die nicht irgendwie dann nur vordergründig türkische Küche kochen, dass uigurische Restaurants auf einmal kommen und die nicht chinesisch kochen, weil das halt von der Mehrheitsgesellschaft hier verlangt wird. Und so haben wir halt so Räume, die wir uns aufmachen können, gegenseitig, in denen wir geiles Essen teilen können. Also vielleicht ist es auch blauäugig, aber ich glaube, das ist halt so die simpelste Ebene, die uns am Ende bleibt. Wenn wir uns über alles andere zerstreiten, können wir immer noch zusammen geil essen und uns dann auch verstehen, vielleicht.
Ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich wie du, dass ich diese Art und Weise, wie man miteinander diskutiert oder wie man miteinander spricht, vor allem im Internet, so eine sehr krasse Richtung aufgenommen hat. Und dabei meine ich jetzt nicht unbedingt rechte Trolle oder sowas, sondern vielleicht Leute, die sich gar nicht so, ja, die sich irgendwie als bürgerliche Mitte oder wo auch immer außerhalb des rechten Spektrums sehen. Und ich versuche auch zu verstehen, warum dann halt solche krassen Diskurse entstehen. Und ich meine, solche Kochinhalte, gerade halt auch so mit einer Küche, die Herkunftsbezüge herstellt, das ist dann natürlich dann auch immer so, immer wieder die gleichen Diskussionen gibt, so von wer hat's erfunden, so ein bisschen, was dann auch so natürlich auch so was Identitätsstiftendes hat, so, ja, natürlich, keine Ahnung, Pierogi kommen aus Polen oder bla, Wodka kommt von sonst woher, und das ist natürlich halt auch irgendwie so eine, also ich versuche es mir zu erklären, warum das Leute machen, weil ich selber nicht ganz verstehe, weil im Endeffekt ist es halt so, wir können nicht in die Zeit reisen, wir können jetzt nicht rausfinden, wer das zu 1000% dies oder das erfunden hat oder, ich meine, und vor allem mit dem Verschieben von Landesgrenzen ist es ja auch dann schwierig. So, das ist halt so dieser Aspekt, weil die heutigen Landesgrenzen haben in vielen Teilen gar nichts mehr damit zu tun, wie Landesgrenzen vor 100, 200, 300, 400, 500 Jahren waren, wo bestimmte Gerichte vielleicht ihren Ursprung hatten. Aber ja, diese Diskussionsgewalt, gerade halt, glaube ich, auch mit dieser Anonymität im Internet und mit dieser Distanz, weil man ja eben nicht an einem Tisch miteinander sitzt, sondern über ein Display miteinander diskutiert, wenn man das auch noch diskutieren nennen mag, teilweise in dieser Härte, in der man sich begegnet, obwohl es eigentlich um sowas Liebevolles geht wie Essen. Also ich finde es halt teilweise krass, ne? Also ich suche halt auch immer wieder diesen Bezug zu Essen, weil ich es immer wieder krass finde, wie die Leute teilweise so richtig krass wütend werden. Wenn es dann darum geht, so, oh, das gehört da rein oder das gehört nicht da rein oder wer hat es erfunden und bla bla bla. Und es ist zum einen mega schön und toll, was das Internet und Menschen ermöglichen, dass wir die Sichtbarkeit haben zu bestimmten Küchen, die vorher halt eher zusammengefasst worden sind. Wenn ich auch überlege, so, ne, wie früher man osteuropäische Küche zusammengefasst hat und alles wäre irgendwie eh das Gleiche, obwohl es auch 1000 Variationen gibt. Alleine wenn ich überlege, wie viele polnische Gerichte ich nicht kenne, einfach weil meine Familie aus der Region die nicht gemacht hat. Also von irgendwie einer klaren Rote-Bete-Suppe zu welchem mit halt geriebenen Rote-Bete-Suppe, wenn wir jetzt so in nischigen Beispielen gehen. Aber eben halt auch dieses Beispiel mit uigurischer Küche, dass da jetzt so Restaurants aufkommen und die dann so eine ganz bestimmte Küche haben. dass es ja zum einen was Wunderschönes ist, weil wir halt dann eben diese Individualität haben, die vorher zum Teil heute immer noch, aber viel früher noch sehr häufig so über den Kamm geschert worden ist und gesagt wurde, ah ja, das ist alles so asiatische Küche und das ist alles so osteuropäisch und das ist afrikanische Küche, was halt so ein Widerspruch ist und so ein Wegwischen ist von Identitäten. Und ich frage mich auch so ein bisschen, vielleicht hast du das schon zu Teilen beantwortet, aber ich frage mich tatsächlich, ob wir in diesen Diskussionen nicht alle doch noch einen fehlenden Zugang zu unseren Emotionen haben und deshalb vielleicht auch diese ganzen Gefühlscocktails, die wir mit dem Essen haben, wo wir ganz viel fühlen, dass es uns noch fehlt, so diesen Übergang zu machen, um uns da vielleicht besser begegnen zu können.
Ja, das mag sein. Also ich glaube, dieser fehlende Zugang wird so ein bisschen runtergebrochen auf wie so Nationalmannschaftssport. Und ich glaube, Menschen müssen in erster Linie checken, dass Essen und Kultur eine regionale Sache sind und nicht eine nationale Sache. Also so ist es ja irgendwie ein bisschen zustande gekommen, das weiß ich nicht, tamilische Küche als irgendwie indische oder Küche aus Sri Lanka mit vereinnahmt und unsichtbar gemacht wird. Ne? Man kann aber indessen Sachen präzisieren, ohne sie gegeneinander auszuspielen. Und man kann indes auch ja diese ungleichen Machtverhältnisse benennen. Genauso wie du das in Osteuropa erwähnt hast. Ne? Natürlich gibt es da eine große Vormacht von Russland, die alles wie so ein Magnet an sich zieht und irgendwie eine sehr viel hier so über einen Kamm geschert wurde und alles schnell als russisch abgestempelt, obwohl, weiß ich nicht, allein auf diesem ja, riesigen Land so 190 oder was Ethnien leben. Ne? Und Menschen müssen checken, dass es auch kurdische Gebiete in der Türkei gibt, wo Essen und Kultur herkommt, die nicht unbedingt türkisch ist. Ich glaube halt, das einmal zu checken und sein Ego abzustellen und zu sagen, ja, das ist aber unseres, weil es kommt aus dieser nationalen Landesgrenze, würde allen helfen. Und ich finde es aber auch so bezeichnet, weil bei einer Art von Menschen geht es ganz schnell. Und zwar bei so weißen Dude-Dude-Sterne-Köchen, die gefühlt jede Küche der Welt für sich vereinnahmen und irgendwie fusionieren und machen können. Da sagen alle, wow, cool, hier nimm die 3 Michelin-Sterne. Gefühlt so. Aber so runtergebrochen, vor allem auf migrantische Menschen, wird das, glaube ich, erst klappen, wenn wir checken, Nationalstaaten ain't shit. Wahrscheinlich brauchen wir die gerade, auf welche Art und Weise auch immer. Aber wenn wir uns angucken, wie viel damit verkehrt läuft, wie viel Gewalt damit auf der Welt geschaffen wurde, müssten wir uns eigentlich, um da vielleicht so eine geilere Ebene zu finden, ein bisschen von lösen.
Wenn du richtigerweise gesagt hast, dass Essen eher kulturelle Bezüge hat als tatsächlich nationalstaatliche Bezüge und wir uns eigentlich von dem Ganzen lösen müssten, was sicherlich auch sowas Identitätsaufreibendes sein kann, wenn sich Menschen zu stark mit fiktiven Staatsgrenzen mehr identifizieren als mit Essen, mit Sprache, mit Aufwachsen, mit Musik. Was meinst du, was es bräuchte, damit es da wieder vor allem Post-Corona so eine stärkere Zugänglichkeit gäbe füreinander?
Du bist witzig. Also ich glaube, da beschäftigen sich so Menschen auf wissenschaftlicher Ebene damit seit Jahren jetzt. Wie lange ist Corona her? 4 Jahre oder so? Wie soll ich das beantworten als so?
Nee, aber mit dem, was du machst. Schreibmaus. Nee, was, mit dem, was du machst. Ich meine, du beschäftigst dich ja so viel mit Essen und was das halt auch eben für eine Bedeutung für einzelne Menschen, aber auch eben kulturell, was das für eine Bedeutung haben kann. Deshalb habe ich die Frage gestellt.
Ich glaube tatsächlich, durch Essen oder durch das Beschäftigen mit Essen und nicht bloßes Vereinnahmen für sich von Gerichten oder von Esskultur, könnten wir eine Grundlage schaffen, in der man einander zumindest ertragen könnte. Also ich glaube, es fällt einer Person, ist wieder ein bisschen blauäugig, aber es fällt einer Person schwerer, mich kacke zu finden, wenn die mal mein Essen gegessen hat. Es fällt einer Person schwieriger, jemanden kacke zu finden, der erzählt hat, wie viel er oder sie mit einem bestimmten Gericht verbindet. Und ich glaube, da machen sich schnell und einfach mehr Gemeinsamkeiten auf, als wir uns das eingestehen würden. Und vor allem einfacher, als irgendwie so Gräben zu schaffen, die ja sich immer mehr verhärten und immer einfacher aufzumachen sind heutzutage, weil alle können sich darauf verständigen, dass das Essen von Oma, Opa, Mama, Papa das Geilste ist. Alle können sich darauf verständigen, irgendwie, dass ihre Art Pfannkuchen geil ist. Alle können sich darauf verständigen, dass Teigtaschen geil sind oder halt eben nicht. Und dann kann man sich dadurch connecten. Und es ist zwar so eine sehr profane Art, aber wie gesagt, ich finde, das ist halt die einfachste Art und die schnellste Art, so auf einer sehr simplen Gefühlsebene miteinander irgendwie zu connecten. Also weiß nicht, wenn das Menschen über Fußball schaffen oder ich weiß nicht, über Basketball oder was, dann kann man es doch eher über einen geilen Burger genauso schaffen. Oder was weiß ich, was Menschen irgendwie machen, Pizza. Ja, wenn mir irgendwer erzählt, was der für eine Pizza macht, ich könnte mit der Person mich über stundenlang unterhalten. So.
Ich danke dir herzlich, Anna, für diese, ja, wenn wir in den Metaphern bleiben, in dieser kulinarischen Reise, die du mit mir durchgegangen bist. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir alle gesellschaftlich näher wieder zueinander finden. Sei es mit einer Pizza, sei es mit Teigtaschen oder einem Burger.
Das war Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gjubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.